Der Yes-Bundesverband und Yes-NRW hat ja anlässlich des heutigen Protests- und Aktions- und Trauertags am 21. Juli eine Pressemitteilung veröffentlicht. Darin schreibt ihr von einem Höchststand von Drogentodesfällen in den letzten 20 Jahren. Von was für einer Zahl von Drogentodesfällen oder im Zusammenhang mit Drogen sprechen wir denn oder sind Ihnen jetzt als Bundesverband im vergangenen Jahr bekannt geworden?
Naja, die offizielle Zahl ist 1581, wobei das ist natürlich, da wird ganz unterschiedlich gezählt und es kann sich da nicht um harte Zahlen handeln. Es ist ja auch von Spätfolgen die Rede. In welchen Fällen werden die Spätfolgen dann als solche eben halt auch gewertet und in anderen nicht? Also vermutlich sind es dann doch noch deutlich mehr als diese 1581. Deutliche Steigerung deswegen, weil wir ja tatsächlich im Vergleich zum letzten Jahr eine Zunahme um 13% sehen. Und das ist schon jenseits der üblichen statistischen Schwankungen.
Mhm. Welche Gründe kann man dafür anführen? Wird die Statistik jetzt anders erhoben oder?
Nein. Also wir blicken zurück auf das Corona-Jahr. Und das ist natürlich auch an der Szene nicht spurlos vorbeigegangen. Vielfach ist der Kontakt zur Drogenhilfe dadurch eingeschränkt gewesen oder sogar abgerissen. Also das spielt da rein. Sicherlich auch eine stark gealterte Szene.
Jetzt stand in der Pressemitteilung auch, dass in Hamburg jetzt ein Novum geschehen ist, und zwar, dass konsumierende Menschen jetzt auch eine Behandlung mit Substituten oder auch vielleicht sogar anderen Substanzen, also wir sprechen hier ja von Opioidabhängigen, richtig?
Erstmal. Wir sprechen von Opioidabhängigen.
Genau.
Nur die werden bislang substituiert. Also der Kokainabhängige oder die Kokainabhängige steht erstmal da. Das sind ja weitergehende Gedanken, ne, die man sich dann auch irgendwann machen muss. Bringt diese ganze Illegalisierung auf Dauer was?
Ja.
Wenn wir jetzt die Opioid-Gebrauchenden adäquat versorgen, was ja auch noch längst nicht der Fall ist, Stichwort Diamorphin, also medizinisches Heroin, das gibt es ja auch nur an ganz wenigen Punkten heutzutage, weil eben halt weil die Auflagen noch so hoch sind.
Dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Ich wollte kurz nochmal auf die Pressemitteilung eingehen. Welche Behandlung können denn jetzt Konsumentinnen ohne Krankenversicherung in Hamburg erwarten? Das scheint ja ein großes Problem zu sein, dass Menschen, die regelmäßig Opioide konsumieren, ein Problem damit haben, eine Krankenversicherung zu bezahlen. Mhm. Wie sieht denn so eine Behandlung zurzeit dann jetzt in Hamburg konkret aus?
Das wird dann vermutlich sehr pragmatisch gehandhabt. Ich selbst sitze hier in Bielefeld, muss auch das vernehmen, was ich von dort höre. Man hat da, es ist ja wahrscheinlich auch nicht nur Hamburg, sondern man hat ja einigen Spielraum jetzt doch auch eingeräumt im Zuge der Corona-Pandemie, dass zum Beispiel Ärzte bis zu 4 Wochen das Substitut jetzt auch problemlos verschreiben können. Und nicht nur bisher war das nur im Urlaubsfall so, für 3 Wochen oder auch für 4 Wochen, aber jetzt ist eben halt quasi immer möglich.
Mhm.
So. Ist auf jeden Fall wichtig, dass diese Menschen versorgt werden, die auch nicht krankenversichert sind. Erstaunlich war ja auch, dass es sich tatsächlich, also nicht nur bei den Migranten, sondern auch innerhalb der Deutschstämmigen, dass es um die 50% waren, da offenbar der Szene, die über keine Krankenversicherung verfügen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Zahl ist, die man auch so auf andere Regionen umbrechen kann, aber das war schon erschreckend, das zu sehen.
Wie und wo begleitet ihr denn eigentlich Junkies, Ehemalige und Substituierte?
Ja, wir machen es zum Beispiel hier konkret in Bielefeld, dass wir die letzten 7, 8 Monate hier täglich auf der Szene präsent waren und FFP2-Masken verteilt haben. Waren dort weitestgehend die einzigen, die auch dieses Material dann, was wir hier schon auch im Straßenbahn und so, war ja Vorschrift, verteilt haben. Wir verteilen sterile Konsumutensilien, sprich Kanülen und Spritzen. Ja, auch dem gestiegenen Kokainkonsum, Rauchkokain, also wir sprechen von Crack oder oder Base, Rebase, was im Prinzip das Gleiche ist, nimmt überall sehr stark zu. Und deswegen verteilen wir da zum Beispiel auch Safer Crack Sets, also sprich Glaspfeifen. Ganz pragmatische Geschichte, wird uns natürlich oft dann auch die Frage gestellt, unterstützt ihr damit nicht den Konsum? Aber der findet ja so oder so statt. Und dann lieber mit sterilem Material, als dass man sich dann teilen muss mit irgendwelchen Leuten dann.
Das heißt also, durch die Corona-Pandemie wurden solche Hilfsangebote dann nach draußen verlagert und konnten sonst Einrichtungen oder so stattfinden? Oder?
Nein, das kann man so nicht sagen. Zum Beispiel hier in Bielefeld, der Konsumraum hatte durchgehend, also Konsumraum hier im Drogenhilfezentrum, hatte durchgehend geöffnet. Natürlich dann auch ja mit härteren Auflagen, aber es ist durchgehend geöffnet. Die Einrichtung selbst nicht zum Verweilen. Man konnte sich dort zum Beispiel warmes Essen abholen zum Mitnehmen. Die Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen waren auch vor Ort als Ansprechpartner. Aber das ging alles nur mit Terminen. Laufenbetrieb war eingeschränkt. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass das alles irgendwie nicht mehr stattgefunden hat. So eingeschränkt, aber war da.
Hast du es vorhin schon angerissen, dass es ja, also zum Beispiel das Diamorphin, das klinisch, oder ich weiß, wie nennt man das so, medizinisches Heroin, könnte man das
ja
so nennen? Genau, und dann gibt es ja...
Ja, reines Heroin, ja.
Genau.
Also ist Diamorphin, Diacetylmorphin ist Heroin.
Ja, und dann gibt es natürlich aber noch eine ganze Reihe von anderen Substituten, die wahrscheinlich schon, also die schon länger in Benutzung sind wahrscheinlich auch.
Ja.
Vielleicht kannst du da mal einen kurzen Überblick uns verschaffen für Menschen, die sich damit nicht so sehr auskennen, welche es gibt und welche Wirkung sie dann sozusagen auch mit sich bringen.
Also die Klassiker sind Methadon, Polamidon. Weil das Polamidon also quasi ein gereinigtes Methadon ist. Man nimmt dann auch nur die halbe Menge, weil es eben halt stärker ist. Dann gibt es das Buprenorphin, Subutex, in der Regel als Subutex eingesetzt.
Was hat das für eine Wirkungsweise?
Da wird gesagt, dass die Leute sich klarer im Kopf fühlen. Also verglichen mit dem Polamidon, das Polamidon-Methadon soll stärker dämpfen. Und das ist beim Subutex nicht der Fall. Deswegen verordnet man das in der Regel dann den Personen, die schon auf einer relativ niedrigen Dosis Methadon, Polamidon sind.
Mhm. Also hat sozusagen keine berauschende Wirkung? Oder wie kann ich mir das
nicht
vorstellen?
Nicht so sehr. Nein, nicht so sehr. Ein bisschen wohl schon, aber deutlich weniger.
Also es nimmt sozusagen dann eher den Suchtdruck weg? Oder wie funktioniert das?
Ja, den Suchtdruck nimmt auch das Polamidon und Methadon weg. Es bringt einem auch nichts. Das würde dann kaum noch wirken. Also der Beikonsum von Straßenheroin, der findet zwar statt, aber das ist doch deutlich. Also die Leute merken da nicht mehr so viel von. Es ist auch bei Weitem nicht mehr in dem Maße, wie jetzt der Beikonsum zum Beispiel von Kokain. In der Regel die Opioid-Substituierten, Beikonsum 4 von Rauchkokain und im Osten ist es dann eben das Crystal.
Mhm. Tja, dann können wir vielleicht jetzt mal dann nochmal den Fokus auf das Diamorphin setzen, was ja, wenn es reines Heroin ist, da ist ja dann der Vorwurf, dass sozusagen die Menschen, die KonsumentInnen nicht vom Stoff wegkommen. Was entgegnest du diesem Argument?
Ja, die kommen so oder so nicht vom Stoff weg. Also ich bin selbst ja auch seit 20 Jahren weihgebrauchsfrei substituiert. Und da muss ich dann auch nur die Apothekenhelferin, die haben mich schon eins andere mal gefragt. Hey, das ist immer so einen vernünftigen Eindruck, warum das denn immer noch nehmen? Aber ich hab's mal probiert und dann habe ich angefangen, Alkohol zu trinken, was ich sonst überhaupt nicht mache. Und also irgendwie scheint mein Körper und mein Geist das zu brauchen. Und das ist ja auch nicht, es behindert einen ja auch nicht weiter. Man kann Auto fahren, man kann arbeiten.
Ja, echt Auto fahren, das hätte ich nicht gedacht.
Auto fahren mit einer speziellen MPU dann, ja.
Okay. Interessant. Gut, kommen wir jetzt mal zurück zum Anlass des heutigen Tages, zum Internationalen Gedenktag für Verstorbene, die Drogen gebrauchen. Welche Forderungen stellt ihr als Verein, als Initiative heute an diesem Tag zum Beispiel an die Politik auf Bundesebene?
Da ist natürlich erstmal das Naheliegende zu fordern, eben Diamorphin-Einrichtungen auch in kleineren Städten und da eben halt auch die ja, diese hohen Hürden zu beseitigen und den anderen Substituten gleichzustellen. Da muss ja auch kein Tresor gebaut werden. Oder? Also das auf jeden Fall längerfristig wird sich das Problem nicht lösen lassen ohne eine Regulierung, sprich Legalisierung der heute illegalisierten Drogen. Das ist unsere feste Überzeugung. Weil nur über Legalisierung und Einbindung in Gesetzgebung kann letztlich Kontrolle stattfinden. Ja. Sonst rennen wir immer hinter den Dingen her. Wie gesagt, wenn man die, ich habe gerade schon angeschnitten, wenn wir die Opioidabhängigen adäquat versorgen, was ist dann jetzt mit den zunehmenden Koksern? Na, also es sollte Drogenfachgeschäfte geben. Jetzt, Leute stellen sich Legalisierung so vor, dass dann irgendwie an jeder Ecke kann man aus dem Automaten dann Heroin ziehen, so natürlich nicht. Also das müsste dann mit hohen Auflagen verbunden sein, aber den Menschen müsste die Möglichkeit geboten werden, legal, in sauberer und standardisierter Reinheit, weil das ist ja auch immer das große Problem, diese unklare Reinheit, deswegen sterben die Menschen, sie wissen nicht, wie sauber ist das Zeug. Ja.
Jetzt komme ich nochmal kurz zurück auf eure Pressemitteilung. Da wird auch eine mangelnde sozusagen individuelle Behandlung von KonsumentInnen angekreidet. Wie sieht denn das aus, wenn jetzt ein Abhängiger sich an eine Suchtklinik oder so wendet? Wie groß sind denn die Hürden, bis diese Person denn eine, ich frag mich auch immer, wann ist es denn, also ich kann das ja nicht beurteilen von außen, wann ist es denn richtig, eine KonsumentIn in ein Diamorphin-Programm hineinzunehmen oder wann ist es die richtige Variante, dieses, wie heißt es, die Subotex oder so zu verschreiben? Wie sieht das aus?
Da muss man sich an den Bedürfnissen des entsprechenden Menschen orientieren. Was denn sonst? Ich kann dem ja nicht irgendein Schema F überstülpen, sondern ich muss sehen, zu welchen Substanzen tendiert sie oder er. Und da muss ich dann letztlich, muss ich helfen. Dazu zu verbieten und umerziehen zu wollen, versuchen wir ja seit Jahrzehnten. Das funktioniert ja ganz offensichtlich nicht.
Und was ist so die Standardbehandlung, die quasi wie solche Menschen dann schnell so abgestempelt werden oder weg, schnell vom Schreibtisch geschrieben werden?
Also Sie meinen, wie schnell derjenige oder diejenige dann in der Substitution ist? Oder
ja, genau, wie das Prozedere so läuft. Und,
Also wenn Sie Ihrem Hausarzt das glaubhaft versichern, dann haben Sie da wahrscheinlich schon gute Chancen. Wenn das ja nach der Konsiliarregelung dürfen ja nicht nur die dafür zugelassenen Mediziner das machen. Also das wird dann in der Regel eine örtliche Drogenberatung dazwischen geschaltet. Es gibt dann auch die Möglichkeit der psychosozialen Betreuung. Nicht regelhaft, nicht zwangsweise vorausgesetzt ist bei der Substitution, aber das ist in vielen Fällen schon sehr sinnvoll.
Ja,
also das ist schon ein Gesamtprogramm, es ist schon ein Gesamtpaket, was da angeboten wird. Und in der Regel ist den Menschen sehr gut damit geholfen. Wir sind ja damals entstanden als Yes-Netzwerk im Kampf um die Substitution. Und zwar diese Arbeit, diese 30-jährige, relativ erfolgreiche Arbeit war uns nur durch die Substitution möglich. Da hatten wir dann die Zeit und Kraft, das zu machen.